Und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, der Podcast, der Philosophie hörbar macht. Schön, dass du mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich ein ganz bekanntes Gedankenexperiment aus Platons Politeia vorstellen, den Ring des Giges, um über eine ganz grundsätzliche Frage nachzudenken, nämlich warum eigentlich gut handeln? Erst kürzlich habe ich in einem philosophischen Café in München diese Frage gestellt und wir haben intensiv diskutiert darüber, was es denn für Gründe gibt, sich überhaupt anzustrengen, den Versuch zu unternehmen, moralisch zu handeln. Da müssen wir noch gar nicht über die Frage nachdenken, was eigentlich moralisches Handeln bedeutet. Es geht lediglich darum zu sagen, ja, in diesen Situationen, in denen wir überlegen, also Situationen, in denen wir vor einer Entscheidung stehen. Mache ich dieses oder mache ich jenes? Das sind nicht alltägliche Situationen, sondern besondere Situationen. Weil ich würde mal behaupten, in alltäglichen Situationen, da machen wir ganz häufig Dinge, die wir gar nicht hinterfragen. Und vielleicht liegt darin auch schon ein Problem aus moralischer Perspektive. Das kommt darauf an, wie man argumentiert, also welche ethische Position, welche Definition des Guten wir zugrunde legen. Ich würde sagen, ich komme ja aus dem eher kantisch geprägten Ethikbereich, dass darin wahrscheinlich schon ein Problem liegt, in diesem Fehlen des eigenen Bewusstwerdens darüber, was sind denn die Gründe, die mich jetzt zu dieser Handlung bringen. Das strenge Selbstdenken, die Prüfung der Gründe, die Rückführung der Gründe auf eine Regel und die Frage, ob sich diese Regel wirklich universalisieren lässt, also dass es denkbar ist, dass man diese Regel überall auf der Welt zu jeder Zeit anwendet. Ich glaube, das ist vielleicht ein Hauptproblem, dass wir das total selten machen. Und naja, warum machen wir das total selten? Wenn ich so um mich höre in meinen Philosophiekursen, wenn wir uns zum Beispiel mit der Ethik Kants beschäftigen und diskutieren, was der kategorische Imperativ eigentlich bedeutet, dann ist das eigentlich die übliche Reaktion. Boah, das ist anstrengend. Und was habe ich denn dann davon? Ja? Die Würdigkeit, glücklich zu sein. Naja, das kann schon ein starkes Gefühl sein. Ich übersetze es ganz gerne so, dass man sich selbst in die Augen sehen kann, also eine gewisse Aufwertung, die man innerlich zumindest davonträgt, wenn man weiß, man hat den moralischen Ansprüchen Genüge getan. Na gut, aber deswegen habe ich auch kein glückliches Leben, also nicht unbedingt. Das kann sein, dass ich meinen Job trotzdem verliere oder vielleicht sogar deswegen, weil ich aufgrund von meinen eigenen Gründen mich in einer Situation so entschieden habe, wie es der Firma eben nicht passt. Und da kommen wir zu einem anderen großen Moment, also dass wir sagen, gut, moralisches Handeln ist extrem anstrengend oder kann anstrengend sein, weil man erstmal dafür sich hinterfragen muss, weil man selbst denken muss, nicht einfach routiniert so entscheidet, wie man es eben tut, wie man es gewohnt ist, sondern dass wir sagen, es gibt eben auch noch andere, ja, Vorsicht, wenn man das in den Plural setzt, aber andere Logiken, denen wir folgen können, an denen wir eine kluge Entscheidung treffen. Und die Hauptlogik, die mir da begegnet, wenn wir uns über Entscheidungen unterhalten, ist eine monetäre. Also klug gilt uns derjenige, der es geschafft hat in der Gesellschaft, der sich eine gute Firma aufgebaut hat, der ein tolles Haus hingestellt hat. Und ich habe auch ganz häufig Gespräche, in denen mir dann signalisiert wird, ja, das mag schon sein, dass das dann richtig ist und dass das die und die Konsequenzen, aber was habe ich davon? Und dieses, was habe ich davon, das ist einfach eine monetäre Geschichte. Also, was habe ich daran verdient? Wo ist mein eigener Profit, mein eigener Nutzen? Und das wäre eben auch eine komplett andere Perspektive, die man auf so eine Entscheidung eben einnehmen kann und die auch definitiv nicht zu einer moralischen Handlung führt, sondern eben zu einer klugen Handlung im Sinne der eigenen Bereicherung oder im Sinne der eigenen Nutzenmaximierung oder im Sinne des eigenen Einflussgewinns, den man dadurch erzielt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel fragt, ja, welchen Energieanbieter hole ich mir und wir gehen mit der Einstellung hin, Hauptsache billig, dann können wir nicht erwarten, dass irgendetwas in Richtung Nachhaltigkeit oder moralische Stromerzeugung, nennen wir das jetzt mal so, unternommen wird dadurch. die Frage, warum gut handeln, wenn es doch A, anstrengend ist und mir vielleicht B, gar keinen konkreten Nutzen bringt, keinen Machtgewinn und keine Bereicherung im monetären Sinne, warum dann überhaupt gut handeln? Und diese Frage wurde eben schon in der Antike aufgeworfen. Und wir können im zweiten Buch der Politeia von Platon eine Parabel, ja ein Gleichnis vielleicht oder eben auf jeden Fall ein Gedankenexperiment durchlesen dazu. Das ist der Ring des Giges. Die Stelle, die werde ich jetzt mal vorlesen und dann können wir im Anschluss ein bisschen drüber nachdenken oder du kannst im Anschluss darüber nachdenken. Ich gebe vielleicht nur einen kleinen Impuls dazu. Ich bin gespannt, was dieses Gedankenexperiment mit dir macht und wünsche dir viel Spaß beim Gedankenlauschen. Dass die Menschen, die sich der Gerechtigkeit befleißigen, nur aus Unvermögen des Unrechttuns und ungern sie ausüben, das würden wir am besten merken, wenn wir so etwas tun in Gedanken. Wir geben jedem von beiden die Macht zu tun, was er nur will, dem Gerechten und dem Ungerechten. Und dann gehen wir ihnen nach, um zu sehen, wohin die Begierde jeden von beiden führen wird. Dann würden wir gewiss den Gerechten auf frischer Tat ertappen, dass er ganz nach demselben strebt wie der Ungerechte wegen des Mehrhabenwollens, nach welchem jedes Wesen als nach einem Gute zu trachten pflegt und nur durch das Gesetz und mit Gewalt abgelenkt wird zur Hochhaltung des Gleichen. Die Macht aber, die ich meine, kann am ehesten eine solche sein, wenn ihnen dieselbe Kraft zuteil würde, die einst Giges, der Ahnherr der Lydier, gehabt haben soll. Dieser nämlich soll ein Hirt gewesen sein, der bei dem damaligen Beherrscher von Lydien diente. Als nun einst großes Ungewitter gewesen und Erdbeben, sei die Erde gespalten und eine Kluft entstanden in der Gegend, wo er hütete. Wie er nun dies mit Verwunderung gesehen und hineingestiegen sei, habe er dort vieles andere Wunderbare, von dem sie erzählen, und auch ein hohles, ehernes, mit Fenstern versehenes Pferd gefunden, durch die er hineingeschaut und darin einen Leichnam gesehen, dem Anschein nach größer als nach menschlicher Weise. Dieser nun habe nichts anderes an sich gehabt, als an der Hand einen goldenen Ring, welcher jener ihm dann abgezogen habe und wieder hinaufgestiegen sei. Als nun die Hirten ihre gewöhnliche Zusammenkunft gehalten, worin sie dem König monatlich berichteten, was bei den Herden vorgegangen, sei auch jener erschienen, den Ring am Finger. Wie er nun unter den anderen gesessen, habe es sich getroffen, dass er den Kasten des Rings nach der innern Seite der Hand zu umgedreht. Und als dieses geschehen, sei er den Dabeisitzenden unsichtbar geworden, so dass sie von ihm geredet als von einem Abwesenden. Darüber habe er sich gewundert, den Ring wieder angefasst und den Kasten nach außen gedreht, und sobald er ihn umgekehrt, sei er sichtbar gewesen. Wie er das nun gemerkt, habe er den Ring versucht, ob er wirklich diese Kraft habe. Und es sei ihm immer so geschehen, dass, sobald er den Kasten nach innen gedreht, er unsichtbar geworden, nach außen aber sichtbar. Als er dessen inne geworden, habe er sogleich bewirkt, unter die Boten des Königs aufgenommen zu werden, und so sei er gekommen, habe dessen Weib zum Ehebruch verleitet, dann mit ihr dem Könige nachgestellt, ihn getötet und die Herrschaft an sich gerissen. Wenn es nun zwei solche Ringe gäbe und den einen der Gerechte anlegte, den anderen aber der Ungerechte, so würde doch wohl keiner, wie man ja denken müsse, so stahlhart sein, dass er bei der Gerechtigkeit bliebe und es über sich gewänne, sich fremden Gutes zu enthalten und es nicht anzurühren, obwohl es ihm freistände, teils vom Markt, ohne all Besorgnis zu nehmen, was er nur wollte, teils in die Häuser zu gehen und beizuwohnen, wem er wollte, und zu töten oder aus Banden zu befreien, wen er wollte, und so auch alles andere zu tun, recht wie ein Gott unter den Menschen. Wenn er nun so handelte, so täte er nicht von dem anderen Verschiedenes, sondern beide gingen denselben Weg. Und dies müsse doch jedermann gestehen, sei ein starker Beweis dafür, dass niemand mit gutem Willen gerecht ist, sondern nur aus Not, weil es eben für keinen an sich gut ist. Denn wo jeder nur glaube, dass er werde Unrecht tun können, da tue er es auch. Denn jedermann glaubt, dass ihm für sich die Ungerechtigkeit weit mehr nützt als die Gerechtigkeit. Und glaubt auch recht, wie der sagt, der sich dieser Rede annimmt. Denn wenn einer, dem eine solche Macht zufiele, gar kein Unrecht begehen wollte, noch fremdes Gut berühren, so würde er denen, die es merkten, als der allerelendste vorkommen und als der allerunverständigste, wiewohl sie einander betrügen und ihn einer vor dem anderen loben würden, aus Furcht vor dem Unrecht leiden. Ein spannendes Gedankenexperiment, wie ich finde. Wir können uns also vorstellen, wir haben diesen Ring am Finger und dann drehen wir ihn nach innen und werden unsichtbar. Was macht das mit unserem Versuch, moralisch zu handeln? Was macht das mit unserem Versuch, gut zu handeln? Ich habe dieses Gedankenexperiment schon zweimal in Diskussionsgruppen behandelt mit Erwachsenen. Einmal war es so, dass es wirklich sehr, sehr fruchtbar war. Es kamen viele Beispiele, was man machen würde. Ich hatte den Eindruck, okay, da werden jetzt moralische Überzeugungen hinterfragt. Und in der ersten Gruppe war es dann auch so, dass wir auf einen Bias gekommen sind. Superiority Bias, glaube ich, heißt der. Dass wir irgendwie davon ausgehen, dass wir schon immer moralisch handeln und dass das eher ein Problem der anderen ist, dass unsere Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Und das kam eben hervor darüber, dass wir uns diese Gedanken gemacht haben mit den Ringen, in uns reingeschaut haben, unsere Motivation geprüft haben, was bringt uns denn dazu? Denn die Überlegung, die jetzt hier im Raum steht mit dem Gerechten und dem Ungerechten, die beide den Ring eben überziehen können und dann wie ein Gott unter Menschen wandeln, also Möglichkeiten haben, die die Möglichkeiten von anderen grundsätzlich übersteigen, was macht das mit uns? Und da kommt ja auch die Formulierung, wer von uns wäre so stahlhart, dass er diesem mehr haben wollen dann nicht letztlich doch nachgibt. Und würden wir nicht sogar denjenigen, der das dann stahlhart durchzieht und bei der Gerechtigkeit bleibt, vorwerfen und sagen, hey, wieso machst du denn nicht das, wenn du kannst? Und ich finde, das ist ein Impuls, den wir aus dem Gedankenexperiment mitnehmen können, dass wir uns fragen, ja, wo gibt es denn in unserer Gesellschaft eigentlich Menschen, die wie ein Gott unter den Menschen wandeln aufgrund von ihrem Vermögen, was sie eben können und was sie vielleicht mehr können als andere. Und was macht das mit dem Versuch dieser Menschen, gut zu handeln, moralisch zu handeln? Vielleicht noch zur Verständlichkeit, was ist denn Gerechtigkeit eigentlich bei Platon? Also es ist auf jeden Fall die herausragende Tugend, die er beschreibt, an der wir uns orientieren können in Fragen des Sollens. Und sie hat zwei Dimensionen. Einmal bezieht er die Gerechtigkeit auf menschliche Gemeinschaft, also innerhalb des Staates, dass jeder das tut, was seine Aufgabe ist. So stellt sich Platon das Funktionieren von einem staatlichen Gemeinwesen vor. Jeder, wir haben unterschiedliche Stände und jeder macht das, was seine Aufgabe ist und so ergibt sich ein harmonisches Ganzes. Gerechtigkeit hat aber auch noch eine innerliche Perspektive auf unser Seelenleben und da wäre es dasjenige Verhältnis zwischen unseren Seelenteilen, das für eine Harmonie, für eine Ausgewogenheit sorgt zwischen dem Begehrenden, dem Muthaften und dem Vernünftigen. Dieses Gedankenexperiment soll eben das herausfordern. Wenn es wirklich keine Gesetze gibt und wenn wir einfach mehr können als die anderen, würden wir dann wirklich moralisch handeln? In der anderen Gruppe, mit der ich darüber diskutiert habe, war es eine komplett andere Geschichte. Und zwar wurde erstmal das Gedankenexperiment hinterfragt. Und da kamen dann Normvorstellungen wie, ja, also wenn man zu so einer Leiche geht, dann sollte man ja diesen Ring gar nicht runterziehen. Man könne nicht so viel anfangen mit dem Gedankenexperiment. Da war nur eine Person dabei, die gesagt hat, ja, also wenn ich jetzt ehrlich bin, dann würde ich vielleicht doch Mäuschen spielen. Dann würde ich vielleicht Dinge tun, von denen ich eigentlich weiß, dass man sie nicht tun sollte. Die anderen waren eher ein bisschen überrumpelt mit diesem Gedankenexperiment und es sei so weit entfernt von der eigenen Lebensrealität. Also ganz spannend, wie dann doch auch in der Gruppe das eine ganz unterschiedliche Dynamik entwickeln kann, je nachdem, welche Eindrücke, welche Impulse geschildert werden. Ich habe das Gedankenexperiment auch schon mal mit Kindern versucht. Es waren 2 9-Jährige, mit denen ich das gemacht habe, mit denen ich manchmal philosophiere. Da war es so, dass sie gesagt haben, nee, das hat überhaupt keine Auswirkungen auf unseren Versuch, gut zu handeln. Dann habe ich halt den Ring und dann kann ich mich unsichtbar machen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es jetzt mal so. Ihr malt den Ring und während ihr den Ring malt, notiert ihr euch mal 3 Dinge, die ihr auf jeden Fall machen würdet, wenn ihr den Ring anzieht. Gut. Das sind wunderschöne Ringbilder geworden, die da rausgekommen sind. Und auch die Antworten können zeigen, dass dieses Gedankenexperiment auf jeden Fall sein Ziel nicht verfehlt. Denn auf Platz 1 war, ich würde den Ring benutzen, um nicht in die Schule zu gehen und stattdessen den ganzen Tag Videospiele zu spielen. Platz 2 war, ich würde in der Schule den Ring benutzen, um abzuschreiben. Und Platz 3 war, ich würde eine Bank ausrauben, damit ich mir alles kaufen kann. Genau, also das waren dann die Effekte dieses Gedankenexperiments bei 9-Jährigen, die eindeutig zeigen, dass wenn wir uns keiner Strafe, keines strafenden Blickes der anderen aussetzen müssen, dass das vielleicht etwas mit unserem moralischen Versuch oder dem Handeln, der Entscheidung, die wir treffen, machen kann. Ganz spannend. Ich hoffe, du hast Freude dabei, dich selbst zu ergründen mit dem Gedankenexperiment. Ich denke, es kann uns einiges aufzeigen, was uns eigentlich dazu bringen kann, moralisch zu handeln. Was haben wir denn davon? Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Weiterdenken, beim Weiterphilosophieren und einen wunderschönen Sommer. Mach's gut, bis bald.